Die Deutschen sind geborene Soldaten. Die welthistorischen Berichte über ihre Tapferkeit, Treue, Kriegskunst und Führungsfähigkeit füllen Regalmeter und so weiter und so fort. Ja, also der Kern ist, der sagt wirklich, dienen und gehorchen lernen ist ein Wert an sich.
Diese EU-Konstruktion ist am Ende und wird gerade vollständig richtiggehend abgefrühstückt. 80% sind einfach unzufrieden mit der Regierung, aber uns geht's doch gut!
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Wundervoll, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Moczarski zur 200. Ausgabe. Wow. Ja, weißt du noch, wie das anfing?
Ich habe gar nicht mehr die Tröte hier.
Nee, haben wir gar. Die liegt irgendwo hier im Chaos. Ja, meine Damen und Herren, 200. Ausgabe.
Fing das eigentlich in den dunklen Corona-Tagen an oder vorher?
Das fing davor schon an.
Davor, ne?
Ja. Wir haben irgendwie davor, haben wir mal gesagt, da bist du ja auf die Idee gekommen, weil wir, das ist eigentlich entstanden, ne, wie so eine Schnapsidee. André Lichtschlag kommt öfter mal in mein Büro und dann wird erstmal morgens debattiert. Hast du mitgekriegt, was da gewesen ist? Und dann haben wir uns immer erst so eine halbe Stunde unterhalten, was denn so auf der Welt alles passiert. Und dann ist André Lichtschlag auf die Idee gekommen, das müssten wir eigentlich mal aufnehmen. Und dann haben wir es dann irgendwann mal gemacht. Und ich weiß noch, die erste Sendung, die mussten wir zweimal aufnehmen, beziehungsweise.
Echt? Weil ja, du alles noch weißt.
Ja, ich weiß das noch, weil du warst dann mit den ersten 10 Minuten nicht so ganz zufrieden. Ne? Du warst noch nicht ganz locker für die Kamera und dann haben wir gesagt, okay, komm, nochmal von vorne. Und dann haben wir, ja, okay. Weißt du nicht mehr?
Bei der allerersten Sendung?
Bei der allerersten Sendung, okay. Da warst du.
Haben wir das so ernst genommen? Habe ich das so ernst genommen?
Du warst
kann sein.
Du hattest wahrscheinlich hier, keine Ahnung, dir einen Text vorbereitet. Irgendwie und dann hat sich das ja
nicht opportun erwiesen. Aber so hat alles angefangen.
Haben
wir auch noch nicht gesungen, oder?
Nee.
Nur geistig, im Geiste haben wir
gesungen. Du hast irgendwann einmal angefangen zu singen, als ich meinen Schlager vorgestellt habe. Weil man weiß ja, das Intro, das wir hier gelegentlich singen, das ist eigentlich die Bridge zu einem Schlager, den ich immer noch veröffentlichen muss. Der Text steht schon, ich muss noch einsingen. Pfulli wird das dann produzieren. Ja. Ich kriege das irgendwann mal hin, keine Sorge, nächstes Jahr spätestens. Ja,
kommen wir aber mal jetzt, zum Inhalt. Jetzt ist es ja auch das Dachtheken-Intro, ich weiß gar nicht, ob du das je wieder rauskriegst aus dem Schlager.
Nee, das ist doch aber dann toll, ne? Also dann habe ich so einen Schlager und den können die Leute dann auch schon zum Teil mitsingen. Ne? Ja, kommen wir zum Inhalt.
Wahrscheinlich besser, als ich das je konnte, aber egal.
Du wirst es trotzdem versuchen. Man wird dich unter 100 Stimmen heraushören können.
Das stimmt.
Befürchte ich und alle anderen. Naja, wie dem auch sei. Kommen wir zum inhaltlichen Teil dieser wundervollen, außergewöhnlichen 200. Jubiläumsausgabe des Dachtheken-Duetts. Es ist ja wieder viel los, ne?
Es ist ja verdammt viel los.
Es ist fantastisch. Ich liebe alles an diesen Zeiten. Und ich sage Ihnen, das Jahr endet. Das Jahr ist schon fast vorbei, ne? Man glaubt es kaum.
Das ist ja der Wahnsinn, ja.
Gestern fing es noch an und heute ist es schon vorbei.
Nächste Woche haben wir noch ein Dach-Couch-Quartett, ne?
Genau, darauf machen wir dann später auch nochmal gesondert aufmerksam auf das Dach-Couch-Quartett nächste Woche. So, und jetzt haben wir hier schon bestimmt 1000 Zuschauer abgeschreckt. Darum kommen wir jetzt was.
Womit?
Keine Ahnung. Mit diesem Larifarige.
Okay.
Ja, man muss ja immer direkt zum Punkt kommen, ne? Aber dafür haben wir ja auch die.
Wollten wir uns eigentlich angewöhnen, ne?
Ja, wir wollten uns das angewöhnen. Ja, man stellt so fest, YouTube, man kommt irgendwie nicht so wirklich weiter. Wir probieren das jetzt auch mit neuen Thumbnails und so, aber keine Ahnung. Also, aber interessant ist ja schon, wir hören ja aus allen Ecken und Enden, wer uns alles.
Ja, wir sind die Influencer der Influencer,
das ist,
ne?
Das ist ganz wichtig. Das muss man sagen, ne? Also hier und da taucht es dann mal auf, dass uns Leute schauen, von denen wir es dann auch nicht wirklich erwartet hätten, ne?
Ja, das ist unsere Bitcoin-Gold-Diskussion von vor 2-3 Sendungen. Ne?
Ja.
Die habe ich doch irgendwo im Internet mir die wieder begegnet.
Ja.
Ne? Ich dachte, das kann nicht wahr sein, mit genau unseren Argumenten.
Ja.
Ja.
Lustig.
Ja.
Ja, wie dem auch sei. Lustig ist natürlich auch hier das Zitat, was du da vorbereitet hast. Ich denke, damit starten wir heute.
Echt?
Ganz seicht, ja. Weil es gibt.
Ja, seicht ist gut. Starten wir mit einem Zitat aus der libertären Brühe, meinst du?
Aus der libertären Brühe.
Herr Götz Kubitschek,
ja.
Herausgeber, Kopf der Sezession, nee, Herausgeber weiß ich gar nicht, jedenfalls Chef
Herzliche
von
Antaios,
hat in seinem Internet-Tagebuch am 8. Dezember kundgetan, beziehungsweise, ja, muss man erstmal sagen, die haben natürlich auch für sie unerwartet auf einmal diese Wehrpflicht-Debatte, Militärzwang-Debatte, Zwangsrekrutierungsdebatte, am Hals, wo sich interessanterweise ja, glaube ich, Höcke so positioniert hat, dass er eigentlich für, aus prinzipiellen Gründen für eine Wehrpflicht ist, aber momentan aber doch eher dagegen, weil wegen Krieg in der Ukraine und
so weiter. Ja, aber auch so sagt, ja, was soll man hier überhaupt verteidigen?
Was soll man hier verteidigen? Ja. So, und da ist aber jetzt sein guter Mitstreiter und Freund, was er ja auch immer wieder betont, Kubitschek, anderer Meinung, aus prinzipiellen Gründen. Er hat nämlich geschrieben, also dass eben andere sagen würden, dass dieser Staat, wie er jetzt ist, nicht die Knochen eines einzigen deutschen Grenadiers wert sei. Darauf Kubitschek, ist das so? Ist Deutschland eine solche Kloake, dass es hier nichts mehr zu verteidigen gäbe? Sehe ich völlig anders. Natürlich gibt es in unserem Vaterland, sehr vieles zu verteidigen. Unter anderem und zuvorderst seine Unversehrtheit. Und dabei ist es zunächst völlig unerheblich, ob diese Unversehrtheit keine vollständige mehr ist und der Fisch vom Kopf her stinkt. So. Palaver, palaver, palaver. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Also es geht ja nicht um verteidigen oder nicht verteidigen, das ist ihm auch klar, weil das kann man ja auch ohne Wehrpflicht. Die allermeisten Länder der Welt kommen ohne Wehrpflicht aus. Er sagt dann aber, wer die Wehrpflicht einmal abgeschafft hat, bekommt Jahrgänge, die das Dienen, Gehorchen und Befehlen nicht mehr erlernt haben. Dies ist ein Substanzverlust. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist ein Dilemma für Männer unseres Schlages und unserer Weltanschauung. Es gibt ja solche, die gehen, auswandern, dem Staat den Rücken kehren und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt kommen wir. Und so ist es auch. Dieses Gift dürfen wir unseren jungen Männern nicht verabreichen. Es schwappt sowieso schon längst viel zu viel von jener libertären Brühe durch die Flure der AfD, die aus denen, die Männer werden könnten, Schlauberger und Ausrutscher macht. Und an einer anderen Stelle gleich noch später, ich will sogar noch weitergehen, die Deutschen sind geborene Soldaten. Die welthistorischen Berichte über ihre Tapferkeit, Treue, Kriegskunst und Führungsfähigkeit füllen Regalmeter und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich vom Krassesten, aber um mal auf den Kern zu kommen, also der bezieht sich auch auf einen Artikel seines Mitstreiters Lehnert, heißt er, glaube ich, der jetzt dieser Institutsleiter bei denen ist, der das vorher auch schon versucht hat, ähnlich so ein bisschen verschwurbelt aus, ich liebe ja Kubitscheks Sprache, da muss ich ja mal ehrlich sagen, das ist ja so dieses Heideggern ohne zu Heideggern, ne? Beziehungsweise Kubitschek versucht ja so dieses schwülstige Heidegger noch anzuwürzen mit so ein bisschen diese Soldatensprache, ne? Mit kurzen Sätzen und so, das ist schon witzig in sich, ist das schon so ein Gesamtkunst. Kunstwerk. Aber mal abgesehen von der Sprache, bei Lehnert war es schon drin und bei ihm wird es jetzt noch deutlicher. Er verteidigt die Wehrpflicht um des Zwangs willen, um der Wehrpflicht willen. Also der Kern ist, der sagt wirklich, dienen und gehorchen lernen ist ein Wert an sich. Also das ist ja tatsächlich, und deswegen ist es auch völlig zu Recht, dass er jetzt gegen die Libertären wettert an der Stelle oder gegen das Libertäre oder die libertären Ideen letztendlich im Kern wettert, weil das ist das pure Gegenteil natürlich von dem, was wir vertreten, wo wir sagen, Freiwilligkeit zählt und der sagt, nee, Zwang zählt. Ne? Also das ist völlig unverhohlen und so denkt er auch. Zwang, sozusagen erwachsene Menschen müssen erzogen werden. So sind die echt drauf. Ne? Also die drücken das dann wahrscheinlich ein bisschen gestelzter aus in ihrer Heideggerschen Sprache.
Weil der hat das schon relativ eindeutig, dann, das war jetzt also, kaum verhohlen. Ne?
Kaum verhohlen, gehorchen lernen, dienen lernen und so weiter, das ist ein Wert an sich bei ihm. Ne? Und deswegen, schon deswegen ist er, obwohl er das sieht, ist ja problematisch, unser Staat jetzt und so, er sieht das auch alles. Höcke sagt ja auch, hier gibt es im Moment nichts zu verteidigen und so weiter, beziehungsweise andere sagen das. Höcke drückt das, argumentiert dann noch ein bisschen anders, aber sagt auch im Moment lieber nicht wegen Ukraine. So, und er sagt, nee, alles Völlefanz, weil es geht schon um das Grundsätzliche. Das Grundsätzliche ist, dass ganze Jahrgänge nicht gelernt haben zu gehorchen und zu dienen. Und zwar dem Staat zu gehorchen, nicht irgendwie einem Vater oder so, sondern dem Vaterstaat. So sind die wirklich drauf. Ne? Also die ziehen wirklich den Familienvaterstaat argumentativ auf die, oder in ihrem Kopf ist das wirklich verwandt mit den bürokratischen Staat, ne? Den sie gar nicht als bürokratisches Gebilde sehen, sondern die haben ja so diese komische völkische, organische Vorstellung. Mhm. Also das ist schon verrückt. Man muss aber sagen, also wie gesagt, von uns aus gesehen ist das wirklich das Gegenteil von dem, was wir vertreten.
Natürlich, ja.
Ne? Aber ich sag auch immer, um da ein bisschen fair zu bleiben, ich vertrete ja, man verfolgt ja die schon länger, ne? Und wir wurden ja auch immer mal wieder aufgefordert, debattiert doch mal mit denen oder macht mit denen mal was zusammen oder irgendwie. Mhm. Haben wir ja alles gemacht. Ne? Die jungen Leute wissen das alle gar nicht. Vor Jahrzehnten gab es mal einen Briefwechsel von Ellen Kositzer und mir in der Sezession und eigentümlich frei. Wurde ja alles gemacht. Auch Hans-Hermann Hoppe war mal diskutieren bei denen, damals noch mit Weismann, wie der noch bei denen im Institut war. Und ich weiß noch danach, Hans-Hermann Hoppe hat auch zu mir gesagt, der war total schockiert. Mhm. Wie sind die denn drauf? Ne? So, da ist ja gar nichts mehr zu retten. Man ist ja wirklich mit Guter oder ich auch mit Ellen Kositzer, die ich durchaus sehr schätze, ne? Auch wegen ihrer Sprache, aber auch wegen teilweise auch inhaltlich, was sie sagen. Aber es ist eben eigentlich Hopfen und Malz verloren, weil am Ende kommt es dann so, also klar, ich ging in so eine Diskussion rein und denke, du machst ihn natürlich nicht zum libertären Anarcho, das ist ja klar. Ne? Aber vielleicht kann man doch mal drüber reden, dass das Mittel des Staates im Gegensatz zum Mittel des Marktes, ne, das politische Mittel, dass es problematisch ist, dass es zumindest problematisch ist. So, und dass man vielleicht nicht in allen Bereichen immer auf den Staat setzen muss. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, ja, gut, Bildung kriege ich bei denen sowieso nicht weg. Ne? Also die halten, Roland Bader hat immer gesagt, das Schlimmste, was der Staat in den Händen hält, oder das Gefährlichste ist die Bildung und das Geld. Da habe ich gedacht, bei denen ist da eh schon Hopfen und Malz verloren. Ne? Das eine werden die nicht verstehen, weil sie sich nicht für Wirtschaft interessieren. Und das andere, da setzen sie drauf, weil sie ja Leute, die erziehen wollen. Und so. Dann habe ich gedacht, wenigstens im Bereich Kultur, bei Kultursubventionen, das müssten sie doch verstehen. Und da müsste man doch eine Gemeinsamkeit haben, dass nicht der Staat auch noch dafür zuständig ist, irgendwelche kulturellen Einrichtungen zu fördern. Nee, gerade da. Gerade da kam dann raus auch Ellen Kositzer, die noch, wie gesagt, wahrscheinlich noch von diesem ganzen Gebilde Schnellroda uns noch am nächsten steht, von ihrem ganzen Typus her. Selbst die sagt dann, ich möchte meine Opern subventioniert haben, weil das ist wichtig für die Leute. Wir wollen die auch so erziehen, ne? Die Leute müssen diese klassische, die müssen halt ins Opernhaus, ne? Oder ist halt wichtig, dass das nicht stirbt und so. Also irre, völlig irre, ne? Also diese, ich muss auch sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres in meinen Augen als Opern, ne? Okay. Das ist ja sowieso so ein Hirnfick, ne? Das ist, ich meine, das ist ja wirklich krank. Also tut mir leid. Also um mal jetzt wirklich ganz subjektiv zu sagen, das ist für mich wirklich das, ich könnte da immer weglaufen, wenn ich so ein Opern-Ding höre, eine Arie oder so. Also das ist für mich wirklich nicht zugänglich, ne? Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, wir sind ja libertär, ne? Sollen sie dafür bezahlen, sollen sie in die Oper gehen. Von mir aus, gerne. Ne? Aber mich dafür zwangsbezahlen zu lassen, ja, das ist gut, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass ich auch verpflichtet werde, für die in Krieg zu ziehen und auch noch zu sterben. Ne?
Ja, klar.
Für solche Hirngespinste.
Wobei ich schätze mal, beide werden wahrscheinlich auch wissen, Ellen Kositzer wird auch wissen, dass Kultur natürlich ein Schwert ist, wenn du so willst. Also wenn du die Hegemonie über die Kultur hast, dann hast du auch die Hegemonie über die Köpfe. Dann hast du es natürlich auch leichter, die Leute eben in dieser Zwangsveranstaltung zu halten. Das wissen auch die Linken. Kultur ist alles entscheidend. Also damit beeinflusst du die Menschen tiefgehend.
Die wollen halt herrschen. Ne?
Natürlich halt, herrschen.
Im Gegensatz zu uns wollen die herrschen, bestimmen, befehlen. Ne?
Insofern erübrigt sich da jedwede Diskussion, weil wir lehnen Herrschaft ja ab. Grundlegend ab.
Und zumindest kann man ja mal drüber sprechen, ob man so eine totalitäre Herrschaft in allen Bereichen haben will. Und ich sag mal, totalitärer als Kanonenfutter vom Staat verpflichtet zu werden, geht sowieso gar nicht, ne, zwangsverpflichtet zu werden. Und natürlich sind die sogar dafür, aus erzieherischen Maßnahmen. Mhm. Aber zumindest mal, wie gesagt, sagen, okay, wenn ihr denn meint, die Bildung und so weiter und irgendwie in dem Bereich irgendwo, ja, vor allen Dingen Minimalstaat, weißt du, gibt's ja auch liberale Libertäre, die sagen, okay, an der und der Stelle drücken wir jetzt mal beide Augen zu, damit mit den Steuern ist zwar ein bisschen problematisch und eigentlich sind wir für Freiwilligkeit, aber Landesverteidigung und wobei ohne Wehrpflicht dann natürlich, Landesverteidigung und ich weiß nicht, von mir ist auch Polizei und Justizwesen und von mir aus, die sollen sogar noch ein, zwei Schritte weitergeben, aber doch nicht in jeden Scheißbereich rein, was ja auch, das ist ja auch nicht eigentlich ursprünglich nicht rechts. Ne? Das Schlimme ist nämlich, dass die eigentlich ihr eigenes Rechtssein verraten. Das sind ja alles linke Ideen. Mhm. Linke Ideen, also wirklich die Kultur, den Staat in für Kultur zuständig zu halten.
Das ist ja, und ja so französische Revolution, bla blub.
Das ist französische Revolution. Ja, ja. Und übrigens, Wehrpflicht ist ja auch wirklich direkt aus linksradikalen Ideen der französischen Revolution geboren. Ja, dass die das jetzt hochhalten, das ist ja das, was ich schon lange sage. Das ist eben alt-links, neu-rechts bei denen. Mhm. Da ist ein bisschen was durcheinander geraten. Wobei, ach genau, das wollte ich sagen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, die können nicht anders. Ne? Die sind halt auch das Soldatische. Ne? Mhm. Der Deutsche, die verallgemeinern dann von sich selbst, weil sie so soldatisch denken und fühlen, auf alle müssen Soldat sein, der Deutsche ist Soldat und ich weiß nicht was, das ist ja schon ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, das steckt, glaube ich, ganz, ganz tief in denen drin. Das ist ja so, nach all dieser Erfahrung, die man auch mit denen gemacht hat, die man mit Linken im Laufe des Lebens gemacht hat, wenn man Libertäre kennenlernt, dass die alle so ein bisschen anders drauf sind eigentlich, ne? Dass wir auch so ein bisschen anders drauf sind als der Rest. Das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich sage, das hat wahrscheinlich genetische Gründe. Das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Und die sind halt genetisch wahrscheinlich auch einfach ein bisschen anders veranlagt. Ne? Mhm. Das ist eben so.
Ja.
Ja. Und dann kommt man dann auf solche Gedanken. Ne?
Ja, und wir kommen dann auf den Gedanken der Sezession. Sollen die doch machen, wie sie wollen und wir machen, wie wir wollen. Und dann haben wir den direkten Vergleich, welches Konstrukt besser funktioniert. Und ich würde mal vermuten, dass ein Staat oder ein wie auch immer geartetes Konstrukt libertärer Natur deutlich besser verteidigt werden würde als ein, wie gesagt, auf Zwang beruhendes System. Ja, also ich sag ja immer, wenn man es hinkriegen würde, diese staatliche Konstruktion so zu gestalten, dass die Leute am Ende sagen, boah, hier bin ich gern. Das ist richtig toll hier. Das ist wirklich meine Heimat, mein Blablub. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Ich kann mich hier ausleben. Ich bin hier frei. Ich bin hier der Herr meiner selbst und so weiter. Das lohnt es sich zu verteidigen. Da hast du ja ganz, ganz andere Motivationen. Eine ganz andere Motivation, etwas zu verteidigen, als wenn du, ja, wie gesagt, nach Vorstellung eines Kubitscheks herangezogen wirst, einfach aufgrund der Tatsache, dass es jetzt so ist. Der Staat bestimmt, du kommst, so, fertig. Du hast nichts zu hinterfragen, mach, ja. Das ist ja das, was Soldaten dann im Laufe ihrer Karriere, wenn sie denn mal in den Krieg ziehen, auch oft kritisieren, dass die Sinnlosigkeit ihres Unterfangens offenkundig wird. Und
also wenn es wirklich nur ums Verteidigen geht, ist ja auch dieses, finde ich, dieses Schweizer Milizsystem viel folgerichtiger.
Da wäre ich auch voll
dann
dabei.
Dann bewaffnest du halt die Männer. Ja. Also das ist ja was ganz, ganz anderes. Dann vertraust du nämlich den einzelnen Männern. Du musst die auch nicht 1, 2, 3 Jahre einkasernieren und auf Befehl und Gehorsam trimmen, wo ihm einer abgeht, ne, und das toll findet. Nee, das machen die Schweizer alles nicht. Die geben denen im Prinzip einen kurzen Lehrgang und dann kriegen die ihre Waffe nach Hause und dann können die sich verteidigen, sich und ihr Land. Das ist doch ein völlig anderes Prinzip, ja. Und da können wir ja drüber reden. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
Und ich meine, das war auch urgermanisch. Also soweit ich weiß, hatten die Germanen ebenfalls, jeder hatte so seinen Speer zu Hause und so weiter. Da gab es halt auch keine Armee. Da gab es die Tinks, ne, da gab es diese Kreise, alle waren gleichberechtigt. Und nichtsdestotrotz hat man es ja hingekriegt, die Römer des Landes zu verweisen. So. Ja, und wie gesagt, ich denke auch die Germanen, die hatten da eine ganz andere Motivation, ihre Heimat zu verteidigen, als jetzt die Römer beispielsweise eine Motivation hatten, ein Land zu erobern, ja. Wie dem auch sei. So viel zu Beginn. Ja, gut, klar. Ich meine, wenn jetzt hier ein paar Linke zugeguckt haben, dann wissen sie jetzt, die Rechten und die Libertären, ja, die mögen hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht die eine oder andere Überschneidung haben. Das gilt insbesondere dafür, das Linke grundsätzlich abzulehnen. Ja, da haben wir Gemeinsamkeiten. Aber was so den...
Also wir lehnen ja die ab, weil die eigentlich auch Linke sind. Ne? Das ist ja das. Wie gesagt, dieses Völkische ist also und letztendlich, wie
das
gesagt...
Das Kollektivistische. Kollektivistische ab. So, und wir lehnen als Libertäre schlicht und ergreifend nicht nur das Kollektivistische, sondern auch das Autoritäre ab. So, das ist eigentlich das. Also insofern unterscheiden sich
Libertäre. Ja, wobei, das noch nicht mal, du kannst ja freiwillig Autoritäten anerkennen. Gewachsene, natürliche Autoritäten.
Du erkennst natürlich
Du
erkennst natürlich die Autorität eines Menschen an, der etwas geleistet hat, der etwas kann. Also da sprechen wir von, wenn du so willst, Kompetenzautorität. Ja, also wenn jemand einfach
kompetenter ist, dann wirst du als Libertärer das natürlich auch einsehen, dann wirst du das auch begreifen, dann wirst du das auch hinnehmen. Also wir sagen ja nicht hier laissez-faire, alle haben die gleichen Rechte, jeder kann dasselbe und so weiter. Das ist ja wiederum links, nach dem Motto, ja, wir sind ja alle gleich. Ja, also da lehnen Linke ja komischerweise die Autorität ab, also die Autorität der Eltern beispielsweise. Nein, das ist bei uns also tatsächlich anders. Wir denken, Autorität kommt aus der, wenn du so willst, Kompetenz heraus, während ja Rechte und Linke die Autorität ja einfach aus
übrigens,
der
die kann des sogar Herrschaftsgedanken
die kann auch sogar aus herleiten. Der Tradition herauskommen, ne?
Auch ja. Das auch das achten Libertäre oder viele Libertäre, ne? Dass du bestimmte Berufsgruppen aus der Tradition heraus eine gewisse Autorität gewinnen. Auch das ist ja vollkommen natürlich und in Ordnung, ne? Nur ausgerechnet der Staat, ja, der hat nun wirklich keine legitime Autorität gewonnen. Nee. Ja, das ist alles eben nur Herrschaft.
Ja, das waren jetzt mal
wirklich auf eine totalitäre, primitive Art. Aber ich wollte noch eins sagen, klar, die kommen halt, wie gesagt, wahrscheinlich ist das angeboren, die haben so ein gewisses Denken drauf. Die kommen ja auch alle, das ist auch interessant, die kommen ja hier Kubitschek und auch, mit dem er ja sonst in nichts einer Meinung ist, in der Wehrpflichtfrage aber schon, Dieter Stein und auch der Weißmann, die kommen ja alle aus diese bündischen Jugendzusammenhänge, ne? Kennst du das? Gildenschaft und so. Nee. So 20er Jahre, wie heißt Freibund und ich weiß nicht, was da, so wir tanzen ums Lagerfeuer und Volkstanz und so. Okay. Da kommen die alle so ein bisschen her. Cool. Das ist das eine, das erklärt das auch so ein bisschen, dass sie das romantisieren. Die haben natürlich dieses deutsch-romantische, wir alle Gemeinschaft und so und das verbinden die dann tatsächlich noch mit so ein bisschen totalitären Zwang. Ne? Mhm. Und dann kommt bei Kubitschek, glaube ich, dazu noch, der ist, glaube ich, auch sehr gläubig. Der ist zur deutschen Orthodoxie in so einem Kloster gewechselt. Mhm. Ne? Und da kannst du ja auch sagen, gerade dieses traditionelle Christentum, die Orthodoxie, die lehrt schon, gehorchen, dienen gegenüber Gott. Das spielt da eine ganz große Rolle, ne? Nur was er dann, möglicherweise ist er auch davon jetzt so ein bisschen geprägt, ne? Also da ist er, glaube ich, sehr tief drin. Nur, das ist im Christentum ja immer eine freiwillige Angelegenheit, ne? Dann sagt zwar die Kirche, die orthodoxe Kirche, ja, dir steht frei, uns zu folgen und zu dienen, ne? Die sagt dann natürlich, okay, wenn du jetzt nicht dienst, dann hast du aber die Konsequenzen zu tragen. Das wird aber bitter, ne? Das wird aber teuer, ne? Später mal. Ganz klar, ne? Aber trotzdem lässt Gott die Wahl, auch nach orthodoxer Auffassung. Du kannst auch Nein sagen, ne? Das lässt aber Kubitschek mit einem Zwang, mit einem Militärzwang natürlich nicht zu, ne? Mhm. Und das ist und vor allen Dingen transformiert er dann praktisch so eine religiöse Idee ins Weltliche hinein, was immer gefährlich ist, ne? Mhm.
Ja. Ja. Insofern an alle Linken. Da sind die Bruchlinien zwischen Libertären und Rechten, damit wir das an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich klar gemacht haben.
Aber ja? was noch eine Bemerkung zum Schluss, was daran ja ganz witzig ist, was da ganz wirklich, wie gesagt, ich muss sowieso immer ein bisschen grinsen, wenn er schreibt, aber was ganz witzig ist, er regt sich ja offenbar auf, dass wirklich zu viel libertäre Ideen schon in der AfD auch Fuß gefasst haben. Ja, ne?
Das ist voll gut.
Das ist ja jetzt nicht so verkehrt, ne?
Ich freue mich darüber. Ja. Ich sage ja auch die ganze Zeit, wir befinden uns auf einem sehr, sehr guten Pfad. Auch wenn es hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht dem einen oder anderen nicht so offenkundig erscheint. Aber ich bleibe natürlich hoffnungsfroh, so wie ich die letzten Jahre permanent hoffnungsfroh geblieben bin. Und es zeichnet sich ja auch ab, dass ich mit meinem pathologischen Optimismus gar nicht mal so verkehrt liege, wenn man sich die Nachrichtenlage so anschaut. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo fangen wir am besten an? Ich weiß nicht, das hatten wir ja hier diese Woche mal. Die Idee, Wadepool möchte ja seinen Konterfei gerne in allen Auslandsvertretungen in Lebensgröße oder ich weiß es nicht aufgehangen haben, um irgendwie die Verbindung zwischen ihm und den Angestellten dort irgendwie zu verfestigen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der Spiegel hat das wundervoll. Ich zitiere auch mal den Spiegel. Irritierende Anweisung. Sehr schön. Wadepool-Porträt soll künftig deutsche Auslandsvertretungen zieren. Ja, das finde ich sehr schön. Aber Es ist wieder.
Auf X macht er übrigens, apropos Zieren, ne?
Ja.
Auf X macht er ja das Foto, die Runde, wo Wadepool neben dem Chinesen, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, dann der Stellvertreter vom Stellvertreter,
ja,
von dem wer er überhaupt noch empfangen wird, ne? Ich meine, die lassen den ja alle sowieso links liegen, ja, in China. Und, aber dieser Stellvertreter vom Stellvertreter, weiß ich nicht, des Ortsbürgermeisters, ja, der steht da geschniegelt, ne, so, ja, richtig aufrecht, ne, mhm, und mit so einem Krawattenknoten, aber 1A, ne? Mhm. Also wie, ich weiß nicht, von einem englischen, mhm, Gentleman gelehrt. Mhm. Und dann Wadepool. Und das ist unser Vertreter im Ausland, ne?
Ja.
Und dessen Bild müssen die sich jetzt, diese Diplomaten, die auch alle durch diese, mhm, Krawattenschulknoten Schule gegangen sind, mhm, die müssen halt jetzt den Kerl aufhängen, ne? Also das Porträt dieses Kerls.
Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, für die Angestellten wird es größtenteils kein Problem sein. Also, weil man muss ja auch sagen, was man so mitkriegt, man hat ja das Personal aus diesen Auslandsvertretungen. Es ist nicht mehr dasselbe wie noch von vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren. Da hat sich ja auch sehr viel getan. Also, die werden es wahrscheinlich achselzuckend hinnehmen. Wir wissen ja, dass es eben zu so diplomatischen, in Anführungsstrichen, Irritationen kommt, die wir in den letzten Monaten und Jahren ja immer wieder beobachten konnten mit Empfängen, die keine Empfänge waren, weil schlicht und ergreifend die Gegenseite nicht wusste, dass da überhaupt jemand kommt, ja. Stichwort Baerbock in Indien wird dann vom Catering-Chef des Flughafens und der Putzfrau oder vom Dorfscheriff.
Und das auch nur, nachdem sie eine halbe Stunde erstmal am Flugzeug allein gewartet hat.
Genau, oder dass ein Steinmeier da in Saudi-Arabien oder Dubai, ich weiß es nicht mehr genau, ebenfalls eine halbe Stunde da an der Tür steht und die Aussicht genießt. Das hat ja alles Gründe. Das liegt ja nicht daran, dass man uns eins auswischen will. Das liegt ja daran, dass die Auslandsvertretung schlicht und ergreifend ihren Job nicht mehr beherrschen. Dass man das Protokoll nicht mehr beachtet, dass es bei solchen Treffen eben zwangsläufig zu Irritationen kommt. Das war ja jetzt auch so bei Wadepool, der sein, vor einigen Wochen, da hieß es ja, Wadepool sagt sein, sagt seine China-Reise ab. Ja, warum hat er sie abgesagt? Weil er auf die Idee gekommen ist, dahin zu fliegen, sich gedacht hat, hat das dann in seinen Terminkalender geschrieben und dann, weiß ich nicht, dann hat sich dann irgendwie so im Laufe der Zeit ergeben, ja, da hat eigentlich keiner Zeit. Es sind alle unterwegs, alle sind anderweitig gebunden. Es wurden keine Absprachen mit der Gegenseite, mit den Chinesen gemacht. So standen die Chinesen da, haben gesagt, ja, er kann ja gerne kommen, aber es wird hier keiner sein, der ihn empfangen kann. Also da versagt ja die Auslandsvertretung, die eigentlich dafür zuständig ist, solche Treffen lang und detailliert zu planen. Da geht man ja eben nach diesem Protokoll vor. Da weiß jede Seite genau, wen sie wie anzusprechen hat, wie was organisiert wird. Das wird ja alles, das ist ja eine irre Abstimmung. Ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, es sind ja, ich weiß nicht, über 190 Auslandsvertretungen weltweit. Die müssen alle irgendwie miteinander koordiniert werden. Die treffen sich ja alle irgendwo mal miteinander. So, und da kann ja die deutsche Seite irgendwie nicht erwarten, dass die Welt auf sie wartet, wenn sie da anklopft und sagt, hallo, da sind wir. Wir, die Deutschen, und die lachen sich ja mittlerweile kaputt, aber das liegt dann auch mehr oder weniger daran, dass, wie gesagt, ich meine, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Es liegt eben auch daran, dass die Auslandsvertretung schlicht und ergreifend nicht mehr die Kompetenz mitbringen, überhaupt ihrer Aufgabe nachzukommen, denke ich. So.
Ja, wobei aber die Deutschen natürlich gerade in den letzten Jahren mit ihrer wertegeleiteten feministischen Außenpolitik und so weiter, die gehen ja den Leuten nur noch auf den Sack. Ne? International gehen die ja allen auf den Sack.
Das kommt noch obendrauf. Also ja, wir sind inkompetent und gleichzeitig.
Und diese Oberlehrerattitüde.
Richtig.
Da denkt ja jeder, ich meine, vor allen Dingen, das war mal ein Oberlehrer, der was konnte und der, mhm, was darstellte in der Welt.
Ja.
Inzwischen sind wir die Witzfiguren der Welt, die aber immer noch als Oberlehrer oder mehr denn je als Oberlehrer auftreten.
Das ist das große Problem, wo wir eben gerade über Autorität gesprochen, ja, haben. Also Deutschland hatte wahrscheinlich tatsächlich mal die Autorität.
Hatte mal eine Art natürliche heraus. Autorität.
So, genau. Und da war dieses Oberlehrerhafte ja auch gar nicht mal so unangebracht. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle unangenehm, aber dennoch passend, charakteristisch vielleicht sogar ein Stück weit. Aber mittlerweile, wie du gerade sagst, also die Kompetenz, die ist flöten gegangen, während gleichzeitig noch mit aller Gewalt, also jetzt auch mit so einer Anweisung hier, da sollte mein Porträt hängen, dieses Oberlehrerhafte versucht wird beizubehalten. Ja, man glaubt immer noch irgendwie in den 80er Jahren zu leben. Man glaubt immer noch die Rolle einzunehmen, die man vielleicht in den 80er, 90er Jahren noch intus hatte.
die ist jetzt aber weg.
Vor allen Dingen ist man in 80er Jahren bestimmt gar nicht so oberlehrerhaft aufgetreten. Klar, man hatte was zu bieten, man hatte gesagt, hier deutsches Know-how und so weiter, wenn ihr ein bisschen davon lernen wollt und so weiter, dann schicken wir euch mal einen Ingenieur vorbei. Das war ja was ganz anderes, als wenn jetzt, ich weiß nicht, hier unsere, wie hieß sie denn überhaupt, Faeser, Nancy Faeser in arabischen Raum fährt mit einer Armbinde, ja, mit einer Regenbogenarmbinde.
Um ein Zeichen
zu setzen. Um nur ein Beispiel zu setzen, zu sagen. Ne? Übrigens, er ja jetzt auch, er war ja in China und nach seiner China-Reise, was macht das Auswärtige Amt unter seiner Regie? Schreibt auf X, ja, die Russen führen jetzt ihren Angriffskrieg, immer diese Worthülsen, dieses ganze Bla, ja, die Russen führen ihren Angriffskrieg seit 3 Jahren mit Hilfe der Chinesen. Wir erwarten von China, dass sie das aufhört. Wir erwarten.
Ja, das wird der Chinese dieses, selbstverständlich dieses, zur Kenntnis genommen haben. Diese Witzfigur
in Deutschland, ja, erwartet von China. Da weißt du doch, nächstes Mal wird der noch eine Stufe mehr zurückgesetzt, wenn er hinfährt. Aber das ist, ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. In welcher Welt leben die, dass er sich das immer noch rausnimmt und immer noch einen draufsetzt?
Ich sage, hier bestätigt sich doch unsere Annahme, die wir in den letzten Wochen getroffen haben. Die drehen völlig frei,
ja. Ja,
die drehen völlig frei, weil es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass man diesen Leuten schlicht und ergreifend den Kanal gekappt hat. Die kriegen einfach nichts mehr mit. Die kriegen wirklich nichts mehr mit. Also da scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass wie gesagt, hier um dieses Bild wieder zu bedienen, es ist eine drittklassige Schmieren-Komödianten-Kombo ohne Regisseur, die da auftritt und deswegen auch für solche, ich sag mal, Katastrophen sorgt, also für solche Kommunikationskatastrophen, wenn du so willst. Also man hat die Deutschen, man hat die Europäer ja offenkundig jetzt schon seit längerem kaltgestellt. Also
man hat die nicht mehr gebrieft.
Man hat die nicht mehr gebrieft, man hat sie kaltgestellt, man hat sie beiseite geschoben und alles, was wir jetzt noch wahrnehmen, das geschieht ja für uns. Das ist eine Aufführung, die geschieht für uns, die Bürger, hier in unseren Ländern, in Europa, in Deutschland. Wir hier in Deutschland, wir hier in Europa, wir sollen immer noch mehr oder weniger den Eindruck bekommen, dass es sich dabei tatsächlich noch um Autoritäten handelt. Aber es sind keine Autoritäten mehr. Es sind, wie du selber sagst, Witzfiguren. Die Welt weiß das. Wir hier noch nicht. Das ist Nordkorea par excellence. Ja. So in Nordkorea glauben die auch noch alle an ihren Führer und glauben wahrscheinlich auch noch, dass ihr Führer Kim Jong-un oder wie er da heißt, Kim Jong-il.
Und egal.
Weiß ich nicht. Also, dass der auch Einfluss hat, wahrscheinlich. Die glauben wirklich, ja, hier unser Führer, der bestimmt eigentlich im Insgeheim die Welt, ne? Alle hören auf ihn und hast du nicht gesehen. Und dasselbe passiert mittlerweile auch hier. Ich weiß nicht, hast du das mit hier, diese Send, oh Gott. Oh Gott. diese ARD.
Es waren, glaube ich, 2 Sendungen. Boah, da muss man aufpassen.
Es waren 2 Sendungen, aber ich rede von dieser Jubel-Perser-Sendung. Ja. Hier mit dem
Pappkameraden. Wo manche denken, der Merz stand da, aber es war ein Pappkamerad.
Es war ein Pappkamerad, ne? Dem sie da eine Perücke aufgesetzt. Es war, ich glaube, News hatte jetzt die letzten, vor 2 Tagen, 2 oder 3 Tagen, haben sie darüber mal berichtet. Ich habe da auch nur die Ausschnitte gesehen, die da präsentiert haben. Es war so zum, also es hat das Fremdschämen auf ein ganz neues Level gehoben. Man konnte es nicht ertragen, ohne sich danach duschen zu wollen. Ja, also du hast es dir angehört und hast dich gefragt, wie kann eine Person, also ich spreche jetzt hier auf die Moderatorin an, wie kann eine Moderatorin nur so einen Unfug von sich geben? Also das hatte streckenweise diese, ich weiß nicht, kennst du noch diese, ich glaube, das war noch in den 90er Jahren, war das irgendwie noch so gang und gäbe hier, diese Kaffeefahrten für Rentner, wo sie dann für 1000 Euro so eine Wärmedecke verkauft haben. Genau so kam diese Dame rüber, wie so eine Verkäuferin auf so einer Kaffeefahrt, die für 1000 Euro eine, was weiß ich, China-Wärmedecke an den Kunden bringen will. Es war ekelhaft, es war absolut abstoßend und zu solchen Mitteln, zu solchen Widerwärtigkeiten sehen sich unsere Leute jetzt gerade gezwungen, um die Leute noch irgendwie bei Laune zu halten. Und das hatte wirklich die allerkrassesten Nordkorea-Vibes, die ich je mitgekriegt habe. Also es war wirklich, wirklich furchtbar. Hier, 500 Milliarden, wir haben 500 Milliarden in die Hand genommen, ja. Und
jetzt wird investiert, ne? Und alles ist gut. Und ja, die Leute sagen hier an der einen oder anderen Stelle, dass die Regierung nicht so toll ist. Aber eigentlich geht es doch 66% der Leute, geht es gut. Ja, also da wird das eine mit dem anderen verwoben. Natürlich geht es den Leuten gut. Ich kann ja auch sagen, ja, natürlich geht es mir gut. Ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe mein Auskommen, ich kann mir Steak leisten und so weiter. Klar geht es mir gut, aber ich sehe doch trotzdem, wie es hier zugeht. Ich sehe doch trotzdem, wie viel Geld man mir abnimmt. Ich sehe doch trotzdem, was für Auswirkungen die Politik auf mein persönliches Leben hat, ohne dass ich jetzt sagen muss, es geht mir jetzt dreckig, es geht mir schlecht und so weiter. Ja, aber wir steuern ja auf diesen Zustand hin. Und jeder, der, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7 Gehirnzellen beieinander hat, ja, der wird das auch erkennen können. So, und insofern, wie gesagt, man hat da verwoben eben diese eine Aussage mit der anderen Aussage. 80% sind einfach unzufrieden mit der Regierung, aber uns geht's doch gut. Hör mal, wer jammert denn? Hier, zieh dem mal eine Perücke auf.
Genau,
so,
zieh dem Merz mal die Perücke
an. So, und hier, guck mal, ein Asylantenbett, das kommt jetzt weg. Alter, ich denk, was, wie?
Das mussten die Zuschauer anschließend raustragen, habe ich gelesen.
Ja, ja. Ich habe auch
so als rituelle Handlung wahrscheinlich.
Ich habe bei Facebook habe ich einen Beitrag gelesen von jemandem, der da live dabei war als Zuschauer. Und du musstest dich ja bewerben. Ich glaube, da gab es 4000 Leute, die sich beworben haben, um an dieser Sendung teilzunehmen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat im Prinzip bei jeder Antwort das genaue Gegenteil.
Genau. Und dann wurde er genommen.
Dann wurde er genommen.
Also, das muss das ganz genau fies Gegenteil gewesen. Vom gesunden Menschenverstand, dann wirst du angenommen.
Und dann wirst du angenommen und dann darfst du an dieser ekelhaften Schmierenkomödie teilhaben. Und sie versuchen dir in dieser ekelhaften Schmierenkomödie weiszumachen, dass diese 100 ein repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung sind. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Maurer Horst oder Elektriker Michael und dann guckst du dir sowas an, dann fasst du dir doch an den Kopf, dann wirst du dir doch denken, nee, mit solchen, nee, tut mir leid, ja, ihr habt sie doch alle, nicht mehr alle, ja? Hör mal, wie gesagt, also das hat mich wirklich ergriffen, das hat mich wirklich, wirklich ergriffen, aber ich muss auch wieder sagen, das hat wiederum so diesen Optimismus wieder so ein bisschen aufblühen lassen, weil ich gesehen habe, so, wie verzweifelt musst du sein? Ja, du hast nichts mehr in der Hand, du hast gar nichts mehr, du bist komplett
blank,
du bist nackt, du stehst da und es fliegt dir alles um die Ohren, ja, und da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen, eigentlich auf das eigentliche Thema, worauf wir ja zu sprechen kommen wollten, es fliegt dir alles um die Ohren, also das Einzige, was mir bleibt, ist jetzt zu tun, als sei alles okay. Ja, also nachdem, du kennst dieses Meme hier von Lieutenant Drabin vor dieser explodierenden Werkstatt. Hier gibt's nichts zu sehen, hier gibt's nichts zu sehen, weißt du? So lächerlich kommt das rüber. So und nicht anders. So, und wie es denen
sehr
um die Ohren fliegt.
Ja,
ja. Und um jetzt hier die Überleitung zum aktuellen Tagesgeschehen zu finden, ja, was jetzt gerade abgeht, wir haben ja letzte Woche so echt viel über die SPD gelästert, ne? Die kommt ja auch viel zu kurz bei uns, ne? Obwohl es da so viel zu lästern gibt, ne? Nee, aber was jetzt ja gerade abgeht, ne, weltpolitisch, ja, wir sagen es die ganze
Zeit. SPD, kenne ich gar nicht, wer ist das?
SPD, das war mal so eine historisch gewachsene Partei, die ist ja mittlerweile so unter ferner Liefen. Keiner
zu Zeiten, wo man Opern gehört hat.
Ja, sowas. Ich weiß nicht, was du gegen Opern hast. Ich finde Opern echt? Gut.
Findest du Opern gut?
Ich höre mir zum Beispiel ganz gerne hier Wagners Walkürenritt. Ne, finde ich, okay. Find ich sehr gut. Meine Jungs übrigens
ich höre lieber Schlager. Ich finde, wenn, dann sollte man Schlager staatlich
fördern. Ich finde,
fördern.
Schlager und Wagner haben da jetzt, da sind keine großen Unterschiede. Ne? Also man kann Schlager mögen und Wagner. Also
nee, finde ich nicht.
Ich finde schon. Darüber sollten wir beim Stammtisch diskutieren. Nächste Woche Freitag.
Ja.
Weihnachtsstammtisch, kommen Sie auch. Einblendung jetzt. Ich muss das Meme gleich fertig machen, damit Kollege Koll das einblenden kann. Ich glaube, ich nehme einen dieser Aluhüte so als unsere beleuchteten Aluhüte.
Ah, die müssen wir dann wieder aufhaben am Freitag. Ne?
Ja, nehmen wir mit ins Etablissement. Nee, wie dem auch sei. Was ja gerade abgeht, ja, und wir sagen es ja auch schon seit Wochen, diese Regierung, diese deutsche Regierung, diese EU-Politik, diese EU-Konstruktion ist am Ende und wird gerade vollständig richtiggehend abgefrühstückt. Und da habe ich vorhin erst eine wundervolle Nachricht gelesen bei den Salzburger Nachrichten von unseren österreichischen Freunden. Und ja, da kommt auch Hoffnung. Da kann
das ist
auch
doch eines der vier Staaten, die jetzt bald aus der EU austreten, oder?
Absolut geil. Passen Sie auf, ich zitiere, die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Österreich und drei weitere Staaten aus der Europäischen Union herauslösen. Die Plattform Defense One unter Berufung auf eine längere, bisher nicht veröffentlichte Fassung der neuen US-Sicherheitsstrategie, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, sind Österreich, Ungarn, Italien und Polen als Länder aufgeführt, mit denen die USA mehr zusammenarbeiten sollten, mit dem Ziel, sie von der Europäischen Union wegzuziehen. Ja, herrlich. Also es deutet sich alles an. Die EU steht jetzt gerade so richtig im Visier. Das ist genau das, was Orban auch angekündigt hat. Als nächstes ist die EU dran. Und ich sage dir, die EU ist jetzt dran. Und wie sich unsere Leute, wie sich hier das deutsche Establishment jetzt gerade über diese US-Sicherheitsstrategie echauffiert, es ist so göttlich. Es ist einfach nur... Oh, ich liebe es. Es ist wirklich wie so eine schöne heiße Dusche mit so einer Olivenölcreme, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist herrlich. Einfach nur herrlich beobachten zu können, wie sie sich so richtig die Hosen bis zum Hemdkragen voll machen. Das ist geil. Ich weiß nicht, ich muss direkt, ja?
Ja, und man hat so das Gefühl, komplett Europa ist in Schockstarre.
Ja.
Ne? Die sagen auch nichts, weil die wissen schon, wer noch die Hosen anhat in der Welt, ne?
Ja.
Außer Friedrich Merz, und das ist es wieder, ne? Also wie gesagt, der kriegt halt keinen Anruf, der ist nicht gebrieft, und der sagt dann, ja, das ist inakzeptabel. Der popelige deutsche Kanzler sagt dem US-Präsidenten, das ist inakzeptabel, was du sagst.
Ich habe gehört, der soll ja jetzt auf Deutschlandbesuch kommen, Trump.
Ja.
26. Ich freue mich.
Trump hat auch gesagt, die haben gestern telefoniert, ne, mit hier Koalition der Willigen. Mhm. Und dann hat er denen wohl mal ordentlich die Meinung gesagt. Mhm. Anschließend hat Merz gesagt, wir waren uns in allem einig, wir waren irgendwie und Trump hat gesagt, nee, ich habe denen mal ordentlich die Meinung gegeigt.
Ja, vielleicht hat Merz.
Aber wie du richtig sagst, ich glaube, die bekommen keine Anweisungen mehr, ne, und denken. Und ich, auch ein Wadepool in Merz, die denken, die können jetzt aber. Mhm. Da kommt ja kein Anruf, ich darf jetzt. Ne? Mhm. Ich bin jetzt hier der Herrscher der Welt.
Mhm. Ich bin jetzt hier Kanzler der Souveränen. Denkste,
bis dann eben doch irgendwann der Anruf kommt.
Ja, und der wird kommen. Und ich bin mir so hundertprozentig, und ich sage Ihnen, nächste Staffel wird gigantisch. Und ich glaube, nächste Staffel kommt dieser Anruf. Oder zumindest die eine oder andere Andeutung. Was ich musste das, ich dachte, ich fall vom Stuhl, als ich das gelesen habe beim Fokus. Was ich eigentlich die ganze Zeit immer schon gesagt habe, das ist jetzt Mainstream, ja. Also da wird ja eingegangen auf so eine Sendung, da war wohl ein als Extremszenario, da war wohl ein Politexperte bei Maischberger, und der hat dann wohl gesagt, er hat sich erstmal über dieses Papier geäußert, ja. Und ich finde es immer toll, wenn so, ja, wie soll ich sagen, wenn solche Leute aus dem Establishment gezwungen sind, normale Sprache zu verwenden. Da heißt es, also dieser Herr Neumann hat dann wohl gesagt, das Papier sagt, wir unterstützen die in Europa gegen das aktuelle liberaldemokratische, woke, und jetzt kommt's, linksgrün versiffte europäische Regime kämpfen. Damit sind wir gemeint. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal ein Anruf aus den Vereinigten Staaten. Hört mal, Jungs, wir steigern eure Auflage. Ihr werdet jetzt überall verkauft. So, Und jetzt kommt's, das sei eine klare Einmischung in die Innenpolitik der europäischen Staaten, kritisiert der Politikwissenschaftler. Ja, das ist es, und das finde ich voll gut. So, aber weiter geht's, das finde ich auch noch richtig gut. Pass auf, weil du ja sagst, du hast ja gestern, ne, da stand André Lichtschlag auch wieder etwas bedröppelt im Türrahmen und sagt, ja, bald ist ja Trump weg, und dann kommt wieder dieser Kickback oder wie das da heißt. Aber nein, pass auf, was der gute Mann sagt. Man kann sich vorstellen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren weiter eskalieren wird. Also sprich, die Zusammenarbeit zwischen Trump und den europäischen rechten Parteien, auf die er es ja abgesehen hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass als Extremszenario, dass die USA möglicherweise sogar Sanktionen erlassen gegen Deutschland oder gegen andere Staaten, wenn sie glauben, dass ihre Parteien, die patriotischen Kräfte, unfair benachteiligt werden. Das ist genau das, was wir vor, ich weiß nicht,
das sagen wir schon ein, zwei Jahre.
Vor Wochen haben wir es nochmal explizit gesagt. Da haben wir gesagt, pass auf, wie es kommen wird. Da haben wir gesagt, die USA, Russland, die werden richtig dicke Buddies, die machen ja einen auf Wirtschaft und in der Mitte sitzt dann Europa/Deutschland und die kriegen die Sanktionen auf den Deckel, ja, und
genau,
die kriegen so richtig
ihre Erziehungsmaßnahmen, das, wo sie die Welt erziehen wollten mit Sanktionen, du bist nicht artig gewesen, das wird auf sie zurückfallen.
Aber wie? Und Neumann guckt das Dachtheken-Duett, da bin ich mir so hundertprozentig sicher, ja. Also da kannst du mir sagen, was du willst, ne? Und was erfahren wir heute? Ja, hier, die AfD ist auf dem Weg, also ich glaube, wie heißt der Mann? Frohnmeier, ja, der ist heute, glaube ich, auf dem Weg nach Washington.
In Baden-Württemberg bei der nächsten Landtagswahl.
Der fliegt jetzt mal schön nach Washington, trifft sich da mit den Jungs und dann wird dann geredet. Na, wie geht's euch da in Deutschland? Ja, nicht so gut. Ja. Die machen uns Ärger, die wollen unsere Bürgermeisterkandidaten in Rheinland-Pfalz verbieten. Könnt ihr da was machen? Ja, wir rufen mal an. Weißt du, sowas wird kommen. Ich sage es dir.
Die Idee, dass Trump abgewählt wird, beziehungsweise gut, er wird ja eh nicht wiedergewählt.
Er wird selber, ja nicht wiedergewählt.
Ne, selber nicht, aber sozusagen, dass die Politik abgewählt wird, das kam ja, weil ich gesagt habe, dass das mit der Inflation ein riesiges Problem in den USA ist. Noch viel mehr als hier und das hat Trump ja nicht, das hat er im Wahlkampf immer versprochen, mit mir wird das alles wieder weggehen mit den steigenden Preisen. Und es kam schlimmer denn je von dem, was man jetzt so aus Amerika hört. Es ist noch viel schlimmer als hier und es ist auch nur natürlich, wir wissen ja auch warum, weil natürlich Trump noch mehr die Geldmenge wieder erhöht hat und für Ausgaben und so weiter. Da ist er eben nicht konsequent und schon gar nicht libertär. Und das wird ihm auf die Füße fallen, habe ich nur gesagt. Nur andererseits haben wir ja schon lange die Vermutung, dass so dieser Dualismus in den USA, dass hinter den Kulissen, dass es da gar nicht so weit mit her ist. Ne? Also wir haben ja gesagt, das ging ja so glatt, seine Wahlen. Ne? Also dass das ja wohl offenbar gewollt war. Ne? Also irgendwie in Amerika, die wirklich was zu sagen hatten, haben gesagt, okay, da muss jetzt mal irgendwas gedreht werden. Ne? Da muss bis hin zu den Attentaten und ähnliches, das lief ja so dermaßen glatt, haben wir ja oft genug hier drüber gesprochen. Also offenbar ist das nämlich nicht ein Bruch, Trump ist kein Bruch der amerikanischen Außenpolitik, sondern ist eigentlich eine Konstante. Man sieht das ja jetzt auch an Venezuela, Regime-Change gibt es immer noch, aber im südamerikanischen Raum.
Bei übrigens, den Kommunisten.
Will ich das auch nicht befürworten, gegen die Kommunisten eigentlich schon, aber aus prinzipiellen Gründen nicht zu Unrecht sind die amerikanischen Libertären auch auf 180 im Moment, weil das wieder so eine Farbenrevolution ist und eigentlich hatte Trump versprochen, sich aus so einem Scheiß rauszuhalten. Ne? Macht es jetzt aber offenbar in Venezuela doch wieder. Das zeigt aber, dass natürlich die alte amerikanische Außenpolitik fortgeführt wird. Natürlich haben wir ja auch oft genug gesagt, natürlich haben die gemerkt, okay, mit der unipolaren Welt hier, mit der Weltherrschaft, das geht nicht so weiter. Was machen wir weiter? Okay, dann hatte halt das Biden-Lager sozusagen, das eine Lager, was jetzt war, man hat es versucht, zusammen mit Europa gegen den Rest und so ein bipolares System, da aber die Oberhand zu behalten. Und meine These ist ja, dann hat man irgendwann festgestellt, okay, das klappt so nicht. Die BRICS und so weiter, der Rest der Welt wird viel zu stark. Das klappt so nicht und erst recht nicht mit diesen schwachen Europäern. Wir müssen das alles ein bisschen wandeln. Wir machen dann, wenn dann, eine multipolare Welt und versuchen da unsere Stellung möglichst gut zu halten. Und das macht jetzt Trump. Das ist eigentlich nur folgerichtig. Das ist folgerichtig aus einer amerikanischen geopolitischen Situation heraus, musste das genauso kommen. Und insofern glaube ich auch nicht, dass das wieder zurückgefahren wird, nur um das nochmal klarzustellen, weil du eben sagtest, irgendwann wird Trump abgewählt.
Dann kommt Van.
Diese Außenpolitik wird nicht zurückgefahren, da bin ich fest von überzeugt.
Ich glaube auch,
insofern, das stimmt, werden die Deutschen da irgendwann jetzt auch mal das zu spüren. Irgendwann wird da vielleicht mal wieder ein Anruf kommen.
Ne? Das meine ich auch. Es wird spätestens, ich denke tatsächlich schon in der nächsten Staffel, vielleicht sogar auch schon vor Weihnachten oder nach Weihnachten, da werden dann gewisse Anweisungen an unsere deutsche Regierung herangetragen werden. Wobei, ich sag ja immer noch, also ich vermute, der deutsche Bürger, der braucht hier tatsächlich noch ein ich glaube, ich hatte es in einer der letzten EFs geschrieben, wir brauchen hier noch sowas wie so ein Kirk-Moment. Wir brauchen hier noch so ein ganz, ganz großes Drama, um uns emotional mitzunehmen, um zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt alles hier ganz, 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 ganz schief gelaufen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen umdenken, und zwar radikal umdenken. Das fehlt uns noch. Also wobei man sagen muss, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg, hier entsprechend weich gekocht zu werden. So, und das beobachtet, also ich sage es ja schon eigentlich seit fast 7, 8 Jahren, wir werden hier schon längst weich gekocht. Und ich glaube, dieses Weichkochen, das geschieht durch tatsächlich diese völlig wie soll ich sagen, inakzeptablen, durch diese Witzfiguren, die man uns vorsetzt, die hier einen auf Regierung machen. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Das ist ja nicht erst seit der Ampel so. Das ist auch schon davor so gewesen. Ja, ich meine, Maaßen, erinnern wir uns noch an, ne, diesen kleinen.
Maaß hieß der.
Maaß, richtig, genau. Nicht Maaßen, sondern Maaß. Ich meine, keine Ahnung, wo mir halt hier die weiß ich nicht, Erleuchtung kam, das war dann hier kurz vor Weihnachten 2019, als hier Saskia Esken und hier Borjans zu
den SPD-Chefs. Ja, man hat ja immer wieder in diesen Momenten gedacht, so, jetzt kann es schlimmer nicht mehr werden. Ja. Und die haben immer noch einen draufgesetzt. So,
und
ne?
Wir werden seit einer gewissen Zeit, seit ich weiß nicht, 7, 8 Jahren, werden wir mit einem Personal bombardiert, wo man sich einfach nur fragen muss, so, das kann doch nicht wahr sein. So, und ich glaube, hier bei dem einen oder anderen ist die Toleranzschwelle, lass mich kurz ausreden, bei dem einen oder anderen ist die Toleranzschwelle vielleicht ein bisschen größer, bei dem anderen niedriger, aber ich glaube, so nach und nach, je schlimmer die Personen werden, die uns da vorgesetzt werden, desto mehr Toleranzgrenzen brichst du ja. Also desto mehr Leute werden eigentlich weichgekocht dafür, dass es hier so etwas wie so einen wirklich radikalen Wandel braucht. Und ich sag mal, die Toleranzgrenze, die wirklich alles bricht, das ist eben Merz. Das Gesicht, Merz, also da muss man sich wirklich nur diese
die hier
Figur,
alles bricht, ne?
Die hier alles bricht, die wirklich jeden mitnimmt. Also Merz wird dafür sorgen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Merz dafür sorgen wird, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung dann sagen wird, okay, es geht halt nicht mehr, es geht nicht mehr. Und wir sehen es ja an dieser einen Umfrage, die da neulich von INSA veröffentlicht worden ist, 51% der Leute können sich mittlerweile rein theoretisch vorstellen, die AfD zu wählen. So, und der Wert, der wird noch weiter steigen. Und irgendwann einmal, wenn da so eine gewisse Sicherheit erreicht worden ist, dann wird uns etwas präsentiert werden, und ich glaube, es wird atemberaubend. Es wird natürlich nicht nett, es wird nicht schön, aber es wird atemberaubend. Und dann werden die Leute sagen, okay, das war's, jetzt reicht's.
Das Ganze ist ja in Amerika bereits passiert.
Ja.
Ich wollte ja sagen, so dieses, das war ja genau das gleiche Schauspiel, gab's ja in Amerika, wo du denkst, das können die doch jetzt nicht ernst meinen. Und zwar vorneweg Biden selbst, ne? Otto Penn als Präsident. Mhm. Wo du immer denkst, okay, bei dem ist jetzt, was wollen die uns eigentlich sagen? Da haben wir ja hier auch oft genug gesagt. Ja. Was wollen die uns sagen? Eindeutig, jedem wird gezeigt, der Mann ist nicht der das Sagen in Amerika hat. Also da gibt's Leute im Hintergrund. So, und diese Leute im Hintergrund, die könnten ja jetzt auch so einen Trudeau-Typen oder wie sie das vorher gemacht haben oder hier in Frankreich hier so ein Dingens hier.
Macron,
genau.
Ja, Macron.
Macron dahinsetzen, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nach außen hin wenigstens so, keine Ahnung, wie er wirkt, aber besserer Schauspieler, egal.
Der ist immerhin mit seiner Schwiegermutter verheiratet.
Der ist wahrscheinlich auch schon, wahrscheinlich ist der auch schon das Programm für Frankreich, muss man auch sagen. Deswegen habe ich gerade gedacht, war das falsche Beispiel. Aber die könnten doch, wenn sie wollten, einen guten Schauspieler dahinsetzen.
Ja.
Die haben aber jedem gezeigt, schlimmer geht's nicht mehr. Schlimmer geht's überhaupt nicht mehr als diesen Typen, der gar nichts mehr konnte. Mhm. Und das war ja auch nicht der Einzige. Auch da haben die ja so eine Palette gehabt, wie bei uns hier mit Lauterbach und Fenzineser und wie sie alle heißen, diese ganzen Baerbock, ne? Diese ganzen Witzfiguren, hatten die ja da auch. Die haben ja einen Verteidigungsminister, muss man überlegen. Der amerikanische Verteidigungsminister war eine Transe. Mhm.
War das wirklich der Verteidigungsminister? Nee, das war so ein Beauftragter, das war aber nicht der Verteidigungsminister.
War das nicht der Verteidigungsminister?
Nee, aber es war schon aber so es war eine, irgendwie es war so eine Figur, wo du dir gesagt hast, so Moment, das kann doch jetzt nicht sein. Moment, wir reden von den US-amerikanischen Streitkräften.
Der war doch, glaube ich, auch der Ukraine-Beauftragte, witzigerweise.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Also, ja.
Der oder die, ich weiß gar nicht, was man da jetzt sagen muss.
Keine Ahnung.
Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Und dann dieser Präsident. Und im Prinzip, die haben jetzt dann irgendwann gesagt, okay, das können wir so nicht mehr ertragen. Ne? Ja. So, und wir sehen jetzt, wie haben wir immer gesagt, der Merz sieht jetzt auch nicht aus wie der Gewinner der Geschichte.
Nein, ne? Ich glaube, der Merz hat eben genau das Gesicht, das es braucht, um die Leute wirklich davon zu überzeugen, dass dieses System nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und ich sage dir, der wird Merz, das habe ich in der Vergangenheit immer schon gesagt, er wird dafür sorgen, dass es die CDU über kurz oder lang zerreißen wird. So, und was wir jetzt beispielsweise mit dem Rentenpaket gesehen haben, das ist zwar durchgegangen, aber letzten Endes war es nichtsdestotrotz trotzdem eine Blamage, weil du gesehen hast, okay, Merz musste zittern. Ja, was ist das für ein Kanzler, der zittern muss um seine Mehrheiten? Ja, es gab eine gigantische Diskussion. Es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis, das da erzielt worden ist, sondern vielmehr um die Show, die vorher abgezogen worden ist. Man hat vorher über Wochen ein Drama vorgespielt bekommen, das uns allen sagen sollte, okay, Merz steht also alles andere nur nicht sicher in seinem Sattel. Das wissen jetzt alle wieder deutlich, klar. Er hat gezittert, er hat sich in die Hose gemacht. Ha, Glück gehabt, Rentenpaket ist durchgegangen. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Man hat einfach nur einmal mehr wieder präsentiert bekommen, dieser Merz, diese Lauchgestalt, seine Koalition nicht im Griff hat. Jens Spahn genauso wenig. Der hat seine Fraktion nicht im Griff. Alle wissen das. Ja, und was
gibt
es?
Naja, gut, am Ende hatten sie ja ihre Kanzlermehrheit.
Ja, Kanzlermehrheit. Aber trotzdem war es blamabel. Es war blamabel. Allein dieses ganze Hickhack im Vorfeld. So, und alle, wirklich, also nicht alle, aber mittlerweile ist ja wohl jedem klar, auch in Teilen des Mainstreams, dass sich Friedrich Merz hier zum Lauch der SPD macht, ja, zum Lauch der Linken
macht.
Ja, auch der Linken, ja, dass die Linken ihm da einen reinwürgen konnten, ja.
Das hat er schon bei seinem Amtsantritt gemacht. Es war ja
genau dasselbe. Also ja. Ich meine, guck, der Mann, der ist ein halbes Jahr, ja gerade mal, ja, etwas über ein halbes Jahr im Amt, und was der eigentlich jetzt schon an Bullshit zusammengesammelt hat, das ist dagegen war doch Scholz, also absoluter Weltmann, ja, also keine Ahnung, heftig. So, und ich meine, besser wird's nicht. So, und dann stell dir mal vor, wie ein Donald Trump mit diesem Mann redet, ja.
Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen.
Das wird toll. Also, und das wird ja noch weitergehen. So, und wenn Trump irgendwann einmal mit hier gewissen Anweisungen kommt, hör mal, Friedrich, du bist jetzt bitte der kleine Koalitionspartner unter Weidel. Das wird kommen. Ich sag's dir. Ich meine, vielleicht wird Friedrich Merz dann weinen und gehen, aber irgendjemand wird ihn dann ersetzen, hundertprozentig.
Aber was, guck mal, was auch wir nicht auf dem Schirm hatten, was wir jetzt gar nicht gerade so deutlich gesagt haben, dass die Europäische Union als solche mal in Frage gestellt wird.
Das ist auch.
War noch vor wenigen Wochen völlig undenkbar.
Ja,
völlig undenkbar.
Weiß ich. Also du musst.
Und jetzt von allen Seiten, ne?
Jetzt von allen Seiten, wobei wir doch eigentlich auch schon immer wieder betont haben, okay, es gibt da wohl offenkundig gewisse Interessenssphären, es gibt gewisse Machtzirkel, die wohl eng mit der Biden-Administration in den USA und der jetzigen EU-Administration verbandelt sind. Also das scheint wohl so eine Interessengruppe zu sein. So, und oder zumindest eine Schauspielkombo, wenn du so willst. So, und wir hatten, glaube ich, schon auf dem Schirm, Stichwort Orban, der gesagt hat, okay, die Europäische Union
ist das Nächste. Da ging es aber noch daran, die Europäische Union möglicherweise zu wenden. Jetzt geht es inzwischen darum, dass die Europäische Union als Institution in Frage gestellt wird.
Ja gut.
Das ist wirklich neu.
Das ist neu, zumal es auch jetzt den Mainstream erreicht hat.
Ja.
Ja, und das ist auch, wie nennt man das hier, dieses Predictive Programming, also dass man den Leuten gewissermaßen über so einzelne Schlagzeilen im Prinzip jetzt schon verkündet, wie es kommen könnte. Ja, du hast recht, also das wird tatsächlich, also es wirkte auf mich tatsächlich so, als ich das gelesen habe. Ja, okay, wir werden jetzt auf eine neue Eventualität programmiert, und wenn du dann im Hintergrund weißt, was die Europäische Union so alles, ja, wie soll ich sagen, verursacht, ja, wofür die Europäische Union eigentlich alles verantwortlich ist, also diesen ganzen Bürokratie-, Steuer-, Abgaben-Hack-Mack, ja, dann trifft das natürlich auf so eine gewisse Gegenliebe, ja, dann werden die Leute, die das lesen, die werden das dann vielleicht gar nicht mal so schlecht aufnehmen, die werden es dann wahrscheinlich sogar, ja, begrüßen, hey, das ist doch mal eine gute Idee. Und interessant fand ich übrigens auch, was man jetzt Trump da unterstellt, hier in einem Beitrag bei der Tagesschau, die transatlantische Allianz existiert nicht mehr. Da haben sie dann ebenfalls so einen Politikwissenschaftler zitiert beziehungsweise interviewt. Das
stimmt übrigens, auch die NATO wird in Frage gestellt.
Die NATO wird in Frage gestellt.
Die NATO jetzt, und die EU, muss man sich mal vorstellen.
Aber jetzt erstmal die transatlantische diese transatlantische Brücke, die da bis jetzt Bestand hatte. Und wo habe ich das jetzt? Er wird da auch mit den Worten zitiert, dass ja Trump daran gelegen wäre, die Europäische Union auf eine Freihandelszone zurückzufahren. Also im Prinzip AfD-Programm. Das fand ich dann schon lustig.
Ja.
Und ja.
Das Interessante ist,
dass langsam fügen sich die Puzzleteile.
Ja, das Interessante ist, dass die ja selber diese Akteure der Europäischen Union, also die maßgeblichen, die diesen Karren so sehr in den Dreck gezogen haben, dass die selber die EU in Frage gestellt haben. Die haben ja zuletzt, da trifft sich ja nicht mehr die EU in Sachen Ukraine. Das ist ja immer die Koalition der Willigen. Mhm. Ne? Das heißt, da wird ja Ungarn gar nicht mehr gefragt. Mhm. Ja, die machen irgendwie sozusagen ähnlich wie diese Ministerpräsidentenkonferenz bei Corona von Merkel. Da wird irgendwie was Neues etabliert, die Koalition der Willigen. Und das ist Europa. Da wird in die Tagesschau sagt dann, Europa, da ist Europa. Europa sagt so und so. Das ist nicht mehr die EU. Die EU als handelndes Subjekt gibt's da gar nicht mehr. Ne? Ja. Also schon von denen selber nicht. Und jetzt wird's noch von außen in Frage gestellt. Das ist, du hast recht, die Leute werden jetzt darauf konditioniert, diese vorher völlig undenkbare Frage überhaupt mal im Kopf zu haben. Ne? Ja. Brauchen wir den Blödsinn da in Brüssel? Ne?
Ja, das ist so ein bisschen wie in den Wendejahren. Da haben ja auch noch viele Leute daran geglaubt, die Mauer, die wird es ewig geben. Ja, und hier und da, ne, ich sag ja immer, Rocky IV beispielsweise, das war, muss ich immer sagen, das war einfach ein propagandistisches Meisterwerk. Ne? Mhm. Also man kann über die schauspielerischen Leistungen eines Dolph Lundgren und eines Sylvester Stallones natürlich streiten, aber die Botschaft.
Ja, Sylvester Stallone ist echt unterschätzt als Schauspieler.
Ich schätze auch, aber auch so als Regisseur und Drehbuchautor. Also Rocky I ist natürlich unvergleichlich. Ne? Aber wie gesagt, Rocky IV, ne? Einer meiner Lieblingsfilme, das ist mir erst viele, viele Jahre später aufgefallen, was das eigentlich was eigentlich die Botschaft des Filmes gewesen ist. Ja, 1985 hat man den Leuten gesagt, ja, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die können wieder zusammenkommen. Die können miteinander befreundet sein. Ja, wo dann nach dem Kampf, den Rocky dann mit so einer komplett zertrümmerten Fresse gewonnen hat, ja, wo dann Michail Gorbatschow aufgestanden ist und ihm applaudiert hat. Ja, da hätte man es eigentlich ahnen können. Okay, die Leute werden jetzt darauf vorbereitet. Die Russen sind doch nicht ganz so schlimm. Und noch viel besser war es dann in dem Film mit Sylvester Stallone und ich glaube James Belushi. John Belushi ist tot, ne?
Ja.
Und James Belushi, ja genau. Sylvester Stallone und James Belushi, ich glaube 1988, Red Heat. Das war ein Buddy-Movie. Ein Buddy-Movie mit einem Chicago-Cop und mit so einem Abgesandten, der, weiß ich nicht, mit so einem Sowjetsoldat, Polizist. Nee, ich glaube, der hat einen Polizisten gespielt, einen sowjetischen. Die haben dann gemeinsam einen russischen Drogendealer gesucht und gefunden und in die Luft gejagt, keine Ahnung. Es war ein Buddy-Movie 1988. Da hat noch keiner die Mauer fallen sehen. Ja, aber die Leute wurden vorbereitet, okay, USA, Sowjetunion, eigentlich können die doch miteinander. So macht man Propaganda.
Wir müssen mal die Augen aufhalten, ob es das nicht jetzt schon wieder gibt. Ne?
Hier in Europa noch nicht.
Nein, aber so einen amerikanisch-russischen Freundschaftsfilm, ne? Läge ja auch nahe.
Ich gucke in letzter Zeit so wenig Filme, aber vielleicht ist Ihnen ja mal was aufgefallen. Schreiben Sie es mal in die Kommentare, was man denn so als propagandistisches Meisterwerk interpretieren könnte. Ne? Ja, Darauf läuft's hinaus.
Ja, und so richtig lange wird, glaube ich, auch Selenskyj nicht mehr in der Ukraine der Vorturner sein, oder? Nee, es zeichnet sich auch immer mehr ab.
Ja, es zeichnet sich ab, dass Selenskyj auch mittlerweile, das finde ich übrigens auch interessant, dass man es hier thematisiert, also hier diese Goldtoilette seines, ich weiß nicht, Außenministers oder so, ich weiß es nicht, also dass das jetzt mittlerweile auch im deutschen Mainstream angekommen ist, okay, große Teile dieser Milliardenbeträge wurden schlicht und ergreifend abgegriffen. Große Teile, es geht dabei nicht nur um die eine oder andere Million, nein, 1 Million kostet diese Kloschüssel, die da bei den Leuten in den zig Millionen Villen da steht, aber weißt du?
Was du eben auch gesagt hast, guck mal, bei uns fehlt noch dieser Moment, ne? Ja. Dieser Moment, der alles ins Wanken bringt, ja. Ne, haben wir ja gesagt, oder wie ich damals hier mit diesem Rust, Matthias Rust siehst, ja. Da, ne, diese Sache damals, oder was hast du jetzt gesagt bei Amerika, dieser Moment?
Kirk.
Der Kirk-Moment, genau. Der Kirk-Moment, der fehlt ja. Hier noch, ne?
Ja.
Was ist denn, wenn an der Korruption von Selenskyj der und der und der europäische und deutsche Politiker beteiligt waren?
Das wäre zum, ne, Beispiel
wäre das
so ein,
der Moment?
Das wäre so ein Szenario, das ich mir durchaus vorstellen könnte, weil es auch
von der Leyen.
Weil es auch logisch erscheinen, ne, würde, weil es genau das wäre,
also
was so
Beispiel.
Ein Donald, ja, was Donald Trump auch so aufführen könnte. Der müsste gar nicht mehr anrufen. Der würde es einfach, genau, publik machen. Der würde einfach sagen, so, passt auf, Leute, die europäische Regierung, die hat hier, weiß ich nicht, die haben dann auch noch davon profitiert, das Geld, das die Steuerzahler in die Ukraine, beziehungsweise das Geld, das die Regierung an die Ukraine geleitet hat, das ist dann in Teilen auch wieder zurückgekommen, dann aber direkt in die Taschen der Politiker und so weiter. Ja, klar, das wäre natürlich so eine wundervolle Erzählung, die das Ganze auch noch so abrunden würde, ja, weil, ne, das ist ja auch so ein Vorwurf, den man der EU hier und da macht, dass er ja doch nur alles so ein korrupter Bürokratenhaufen, die das tun, was weiß ich, die irgendwelche große, was irgendwelche Großindustriellen wollen, und das wäre eine tolle Geschichte, womit man wirklich sehr viel abräumen könnte. Unter anderem aber auch, wie gesagt, nicht nur die EU, sondern auch weite Teile dieses Beamtenapparates beispielsweise, der ja in solchen Dingen involviert ist. Und ich glaube, das ist ja so mein Zukunftsszenario. Boah, was für ein Wort. Zungenbrecher. Ich denke, was auf uns zukommt, das wird wahrscheinlich, ne, wie gesagt, das Gehege, das bleibt bestehen, nur der Zaun wird ein bisschen, ja, erweitert, um das mal so zu umschreiben. Ich denke, es werden große Teile oder weite Teile des Beamtenapparates, zum Beispiel dieser neuen Zeit, die da auf uns zukommt, zum Opfer fallen. Ja, da wird es
fallen müssen, schon aus ökonomischen Gründen.
Natürlich, ne? Aus ökonomischen. Ich meine,
das ganze Ding ist halt nicht mehr aufrechterhaltbar.
Was ich halt auch interessant fand vor wenigen Monaten, das habe ich zum ersten Mal so gesehen, in einer Schlagzeile gelesen, eben, dass man mal thematisiert hat, wie teuer eigentlich die Personalkosten sind dieses Staates, ja. Mhm. 420 Milliarden. 420 Milliarden. Was sind dagegen diese 50 Milliarden für Hartz-IV-Empfänger oder für, genau, Bürgergeldempfänger? Das ist doch nichts. Ja, so, und das sind beides, ne, 5,5, 5,4 Millionen. Du hast 5,5 Bedienstete des Staates und 5,4 Bürgergeldempfänger. Und dann siehst du dieses Ungleichgewicht. So, und ich habe vor kurzem auch noch eine andere Zahl gelesen. Ich glaube, ein Pensionist, der kostet so viel wie 4 oder 5 Rentner. Ja, jetzt kommen diese Nachrichten und das bleibt natürlich haften. So, können wir uns das überhaupt noch leisten? Hier diese Beamten, diesen Staat, dieses ganze Personal, was machen die eigentlich? Sitzen den ganzen Tag und trinken Kaffee für so viel Geld, kann ich mir nicht leisten. Nee, tut mir leid, können weg. Das wird kommen. Und deswegen brauchst du auch so ein, deswegen denke ich auch, die AfD hat ja diesbezüglich recht wenig zu verlieren. Ja, ich glaube, dass die AfD, ich weiß nicht, da spekuliere ich jetzt einfach mal, aber ich denke mal, dass der Anteil der Beamten in der AfD und vor allen Dingen der Anteil der Beamten mit einem, ja, sag ich mal, mit einer relativ hohen Position im Beamtenapparat in der AfD doch eher gering ist. Ja?
Zwangsläufig, durch die Brandmauer.
Ja. Durch die Brandmauer, sowieso. Ja, also welcher höhere Beamte würde sich denn trauen, der AfD beizutreten? Mhm. Insofern denke ich, das könnte die AfD dann außerdem noch erfüllen, hier so eine Art Doge einzuführen. Keine Ahnung, da werden dann ihre Leute eingesetzt, während die allen anderen dann, ich sag mal, dem Rasenmäher zum Opfer fallen oder der Rasierklinge, weil hier
alles rasiert werden wird. Das wird wundervoll. Da bin ich,
ja. Kettensäge.
Kettensäge. Kettensäge. Ja, Kettensäge. Über Kettensäge können wir uns auch noch unterhalten, aber.
Haben die doch in dieser fraglichen Sendung wohl auch gehabt, ne? Da ist sie wohl mit einer Kettensäge und hat gesagt, nein, wir sind aber für Kompromisse.
Wir,
ne,
sind für Kompromisse.
Wir, die jeden radikalen Scheißdreck durchgezogen, ja, haben in den letzten Jahren, sind auf einmal, wir sind ja Demokraten, wir sind für Kompromisse, wir sind nicht für Kettensäge.
Ja.
Aber das Interessante ist, womit die ja auch sagen, okay, die Richtung der Kettensäge, ja, die muss sein. Selbst die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, selbst die sagen dann ja die Richtung, okay, aber nur nicht so weit gehen.
Mhm. So ein bisschen hier an der Rinde.
So ein bisschen, so, mal Nagel,
ja,
Knipser.
So ein bisschen schleifen, ne? Aber auch nicht mehr.
Interessant.
Interessant. Ja, ich sag dir, die Leute werden darauf vorbereitet. Die Leute werden wirklich peu à peu darauf vorbereitet, dass es so, wie es jetzt ist, nicht mehr wird sein können.
Ja gut, was ja jeder, der 2 und 2 zusammenzählen kann, ohnehin weiß. Ne?
Ja, aber wir wissen das schon länger. Aber
jetzt halt offiziell.
Es geht jetzt halt, wie gesagt, immer weiter, immer tiefer und ja, immer mehr Toleranzgrenzen brechen weg und ja, ein Einsehen wird jetzt gewissermaßen eingeleitet. Ja, das wird toll. Ich freue mich riesig auf die nächste Staffel. Ich freue mich auf das Weihnachtsspecial. Du auch?
Nächste Woche,
12 Uhr. Wir streamen live,
ja.
Ja, genau, meine Damen und Herren. Nächste Woche, das wird ein riesengroßes Freudenfest der Glückseligkeit und Heiterkeit, ja. Weihnachtsspecial hier auf diesem Kanal, 12 Uhr. Sie werden dann auch nicht mehr so lange warten müssen, ja. Letzter Zeit ist es ja so, dass hier das Dachtheken-Duett immer etwas später hochgeladen wird. Wir bitten das zu entschuldigen,
dafür
aber das
sind dauert. Wir aber scharf.
Dafür sind wir scharf, messerscharf, rasiermesserscharf. Es dauert halt nur länger mit dem Upload, ne? Ja, kann man nichts machen. Deswegen haben wir heute schon relativ früh aufgenommen, in der Hoffnung, dass wir heute ein bisschen früher online sind. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Donnerstag, das große EF-Weihnachtsspecial mit André Lichtschlag, Michael Werner, Kollege Koll und mir. Wir sitzen dann ab 12 live drüben in Studio B.
Und mit einem Gaststar, oder nicht?
Nee.
Nicht?
Nee, ich glaube diesmal nicht. Noch nicht. Also diesmal nur in Originalbesetzung.
Ach so, da habe ich das falsch verstanden.
Ja, genau. Der nächste Gast.
Okay.
Diese Zungenbrecher. Na, egal. Der nächste Gaststar wird dann sein, ich weiß nicht, ob ich es schon verraten darf.
Ja, dann brauchst du auch noch nicht verraten.
Nee, dann verrate ich noch nicht. Cliffhanger. Ne? Cliffhanger. Also es wird einen Gaststar geben. Sie alle lieben ihn wahrscheinlich. Naja, wie dem auch sei. Also, Donnerstag.
Haben wir gesagt, dass man sich noch ganz wenige Restplätze zu
uns... Ich bin gerade dabei. Also, meine Damen und Herren, jetzt noch mal ganz kurz hier die Werbetrommel rühren. Am Ende dieser Sendung, dieser 200. denkwürdigen Jubiläumsausgabe des EF-Dachtheken-Duetts, meine Damen und Herren, wie gesagt, nächste
präsentiert
Woche.
Präsentiert von Freiheitsfunk.
Donnerstag das Weihnachtsspecial ab 12 Uhr auf diesem Kanal. Freitag dann für alle, die uns mal live begegnen wollen, die große Weihnachtsfeier-Stammtisch in Grevenbruch, wo wir uns ja monatlich treffen, dieses Mal eine Woche später, eben weil wir diesen Stammtisch zusammen mit der EF-Weihnachtsfeier kombiniert haben. Wir werden alle da sein. Und dann, meine Damen und Herren, dann ist es auch schon fast soweit. Die EF-Konferenz steht ins Haus, ja, und langsam werden die Plätze knapp. Es sind noch welche da. Ja, bis zum 21. Dezember können Sie sich noch anmelden.
Ist das der Sonntag?
Mhm. Vor Heiligabend, bis dahin können Sie sich noch anmelden zur gigantomanischen, ultimativen, überkrassen, endgeilen EF-Konferenz auf Usedom mit allen.
Haben wir Einblendung jetzt schon gesagt?
Ich weiß nicht.
Einblendung jetzt.
Kollege Koll, Einblendung jetzt. Melden Sie sich an. Das wird ein riesengroßes Freudenfest. Das sage ich Ihnen, ja.
Das kann man so sagen, ne?
Ja, das wird mega. Also ich bin immer wieder begeistert.
Was haben wir gesagt? Das ist eine große Backstage-VIP-Party.
Ja, sowas, ne? In der Richtung. Also als würden Sie sich so ein Backstage-Ticket kaufen für so ein Riesenkonzert. Sie haben es da ja mit allen zu tun. Ne? Wir sitzen alle zusammen da, die Redner und die Teilnehmer, wie eine große Familie, gemeinsam am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendessentisch. und dann am Ende an der Theke, an der Bar oder zusammen beim Russenpunsch, sei schon Schwedenpunsch. Das wird lustig, glauben Sie mir, glauben Sie uns. Es hat sich bisher noch keiner beschwert, der da gewesen ist. Ja, ansonsten, Weihnachten steht vor der Tür. Zeit für Geschenke. Einblendung jetzt. Kaufen Sie Ihrer Familie Haarpflegeprodukte. Die besten, die es auf dem Markt gibt.
Und du wolltest auch noch ein kleines Weihnachtspaket eigentlich freischnüren. Ne?
Genau, wir wollen ein kleines Paket schnüren für Sie, liebe Zuschauer, für den Fall, dass Sie noch kein EF-Abonnent sind oder für den Fall, dass Sie bereits EF-Abonnent sind, aber vielleicht mal die ein oder andere Ausgabe von EF verschenken wollen. Wir machen Folgendes. Ich werde jetzt gleich ein Angebot fertig machen. Drei Hefte des vergangenen Jahres, sofern die noch da sind, aber ich meine, fast alle Ausgaben sind noch da, bis vielleicht auf die ein oder andere, aber ich meine, aus dem letzten Jahr sind, glaube ich, noch alle Ausgaben da. So, und da können Sie sich drei Ausgaben für 15 Euro frei Haus bestellen. Die können Sie dann entweder selber lesen oder verschenken an interessierte Personen oder, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Propaganda machen für die eigentümlich frei, für den libertären Gedanken. Für einige Leute ist das wirklich mindblowing, was da drin steht. Die sind mit solchen Gedanken noch nie konfrontiert worden. Und wenn man denen dann mal so ein Heft in die Hand gibt, dann gibt es manchmal Reaktionen, positive Reaktionen, auch negative bei dem einen oder anderen, aber auch positive. Und darauf muss man bauen.
Sehr schön.
Du lachst.
Doch, sehr schön gesagt.
Ja, damit sind wir auch schon, ja, ordentliche Länge. Eine Stunde, 15 Minuten fast, ne?
Eine typische Dachthekenlänge.
Ja, und in der Hoffnung, dass das jetzt auch nicht zu lange mit dem Schnitt und Rendering, ja, und so weiter dauert, ne? Ja, komm, wir haben wieder alles gegeben. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass Sie uns 200 Folgen treu geblieben sind. Ja, wie gesagt, liken Sie, kommentieren Sie, das hilft alles dem Algorithmus. Und vor allen Dingen teilen Sie dieses Video, teilen Sie es auf Ihren sozialen Kanälen, teilen Sie es unter Freunden, schicken Sie es in WhatsApp-Gruppen. Das alles hilft uns, den echt nicht netten YouTube-Algorithmus irgendwie doch noch zu überlisten. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Haben Sie ein schönes Wochenende. Alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag. Die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.